Ja, ich glänze eigentlich durch regelmäßige Abwesenheit, weil ich zurzeit noch die Bibelschule besuche. Und freue mich aber, dass ich heute hier sein darf, heute hier predigen darf. Danke, Kevin, auch für die Lesung. Und ja, das heutige Predigtthema lautet ein Altar für die Sehnsucht. Die biblische Grundlage hierzu ist die Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34, die Kevin hier vorgelesen hat gerade. Ich möchte mich heute mit euch über die Sehnsüchte der Menschen unterhalten und darüber, ob wir Antworten auf die Sehnsüchte haben. Warum möchte ich das? Weil ich der Überzeugung bin, dass viele Menschen heutzutage auf der Suche, mehr als je zuvor, sind nach einem Halt außerhalb unserer sichtbaren Welt. Viele Menschen suchen zum Beispiel einen Halt in Sekten mit speziellen religiösen Weltanschauungen, wo das Leben in einem festen Denk- und Lebensschema die Verbindung zu Gott garantieren soll. Andere flüchten in den Okkultismus oder in die Magie, um durch feste Methoden eine Verbindung zum Jenseits aufzunehmen und dadurch Sicherheit und Macht zu erfahren. Andere oder wieder andere suchen Antworten in der Esoterik, kennen wir alle, in fernöstlichen Religionen oder in astrologische Zusammenhänge mit Sternzeichendeutung. Und der zweite Grund ist, viele Menschen sind ganz intensiv auf der Suche nach Antworten für ihr Leben. Allerdings herrscht eine große Verunsicherung, denn die alten Antworten haben keinen Bestand mehr. Mittlerweile haben die meisten gemerkt, dass der Wohlstand und Erfolg nicht alles sein kann. Sie suchen nach einem tieferen Sinn für das Leben. Die alten dörflichen Formen und der große Familienverband, die Geborgenheit gaben, gibt es so nicht mehr. Und so ist man auf der Suche nach Geborgenheit, einer neuen Geborgenheit. Aber wo? Auf der anderen Seite besteht heute in der Gesellschaft eine große Toleranz. Das Wort Toleranz ist abgeleitet aus dem lateinischen Wort tolere, welches in etwa bedeutet, etwas ertragen, etwas erdulden oder etwas aushalten. Diesen ursprünglichen Sinn des Wortes Toleranz hat man heutzutage völlig verdreht. Man versteht unter Toleranz heute eine Beliebigkeit oder auch eine Gleichgültigkeit. Im Klartext heißt das, man kann alles vertreten und glauben, jede neue Idee wird aufgesaugt, sie muss nur einen tollen exotischen Namen haben. Ich sage mal als Beispiel diese Gender- bzw. Geschlechterdebatte. Man kann alles denken, man kann alles tun, man kann auch alles lassen. Es wird alles toleriert und hingenommen, weil man einfach keine letztgültigen Antworten auf die Grundlagen des Lebens hat. Die Bibel hat natürlich eine Antwort darauf. Und zu diesem Zweck möchte ich in der heutigen Predigt mit euch eine kleine Zeitreise nach Athen machen. Und zwar in das Athen vor 2000 Jahren. Genau genommen in die Zeit circa 50 nach Christus, wo der Apostel Paulus im Rahmen seiner Missionsreise nach Athen kommt. Und dort nämlich auf ganz ähnliche Verhältnisse trifft, wie wir sie heute auch haben. Ich lese dazu aus dem Vers 16 vor. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Nun ist Paulus in Athen. Es war gar nicht sein eigener Plan, in dieses geistige Zentrum des damaligen Griechenlands oder auch des Römischen Reiches zu kommen. Athen war zu diesem Zeitpunkt gar keine Metropole mehr und war eher so eine Provinzstadt inzwischen geworden, hatte noch so um die 5000 Einwohner. Sicherlich auch ein wesentlicher Grund, warum Athen jetzt kein geplantes Ziel auf Paulus seiner zweiten Missionsreise war. Allerdings war Athen immer noch ein geistiges Zentrum in Griechenland, wo zahlreiche Bildungstouristen zu Besuch kamen, um ehrfürchtig die Spuren von den Philosophen Sokrates, Platon und Perikles zu suchen. Außerdem hatte die Stadt einflussreiche Unterstützer. Und so gehörte Athen zu den privilegierten Städten des Römischen Reiches mit einem entsprechenden Reichtum und Wohlstand. Es ist Paulus sicherlich schwer gefallen, in dieser fremden Welt ohne seine Gefährten und Beter zu sein, weil durch gewisse Umstände, die Apostelgeschichte in der Historie erzählte, war er dann am Ende ganz allein in Athen für eine längere Zeit. Aber Paulus wäre ja nicht Paulus, wenn er die lange Zeit seines Aufenthaltes in Athen nur mit Warten und Inaktivität verbracht hätte. So hat Paulus als erstes begonnen, sich gründlich in Athen umzuschauen. Um die Athener Bürgerschaft und die dort wohnenden Fremdlinge besser kennenzulernen. Ein Schwerpunkt lag natürlich darauf, wie deren geistliches Glaubensleben aussah. Die vielen Tempel und Götterstatuen in der Stadt erfüllten Paulus' Herz mit Kummer und Zorn. Er sieht als der den heiligen, lebendigen Gott kennt, hier die ganze Verirrung der Menschheit. Auch wenn Athen nicht mehr die große Metropole war, so war sie doch immer die Universitätsstadt, wo viele Menschen geistige Bildung suchten. Doch die Menschen dieser Stadt gingen an Gott völlig vorbei in der Fülle ihrer Religionen und Weltanschauung. Die Griechen hatten früher auch mal feste Vorstellungen vom Leben so gehabt. Diese waren geprägt von ihren früheren Religionen und Philosophen. Damit war es aber jetzt vorbei. Und es herrschte eine große Verunsicherung und als Folge eine Beliebigkeit der Weltanschauung. Quasi eine Parallele zu unserer heutigen Zeit. Komme ich mal zum Vers 17. Ich lese vor. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Aber auch die innerliche Entrüstung bei Paulus währte nicht lange, weil Paulus ist und bleibt ja doch der Missionar. Er beginnt mit der täglichen Verkündigung bei den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge und auf dem Markt. Auch in Athen wird es eine kleine Synagoge gegeben haben, so ist es nachzulesen, wo sich Juden und Gottesfürchtige trafen. Gottesfürchtige, muss ich ein bisschen erklären, damit waren Menschen gemeint, die keine Juden waren, aber sich den Riten und Bräuchen des zu den Riten und Bräuchen des Judentums vollständig bekannten und diese mit ihnen auch dann zusammen vollzogen. Was bei dieser Verkündigung in der Synagoge schlussendlich herauskam, evangelistisch gesehen, davon kann man nichts in der Apostelgeschichte lesen. Der Marktplatz oder auch auf Griechisch die Agora, die war für Paulus eine sehr gute Möglichkeit, jetzt auch mal ausschließlich nur zu den Heiden zu reden. Komme ich jetzt zu dem Vers 18, ich lese daraus vor. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Als Paulus anfing zu reden, dauerte es nicht lange, bis einige Philosophen unterschiedlicher Couleur anfingen, sich mit Paulus zu streiten. Einige von den Philosophen beleidigten Paulus sogar als Schwätzer. Das ausgerechnet von Philosophen. Wo doch Philosophen wie Immanuel Kant die These aufgestellt haben, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Ein vernunftbegabtes Wesen wird sicherlich nicht aus Habgier und Mordlust töten oder die eigene Umwelt zerstören. Es ist schon bezeichnend, dass ein großer Philosoph wie Sokrates bei Fragen nach dem eigenen menschlichen Dasein, verbunden mit dem Ziel und dem Sinn seines Lebens, zu dem Eingeständnis kommt: Ich weiß eigentlich, dass ich nichts weiß. Die Philosophen sehen auch einen von Gott gelösten Menschen, der grundsätzlich auf sich alleine gestellt ist und seine eigentliche Wahrheit niemals finden kann. Das ist ja auch kein Wunder, denn die eigentliche Wahrheit seiner Existenz und damit seine Identität kann der Mensch nur in einer Beziehung zum lebendigen Gott finden. Das heißt, auf meine existenziellen Fragen des Lebens, wer bin ich, woher komme ich und wohin gehe ich, bekomme ich nur Antworten in einer Beziehung zum lebendigen Gott. Kein noch so schlauer Mensch und Philosoph kann mir auf diese Fragen eine Antwort geben. Andere Philosophen hören Paulus seiner Verkündigung nur ganz oberflächlich zu und vermuten, dass er von fremden Göttern redet. Sie hatten ja davon gehört, dass weit vom Orient herkommend immer neue Götter auftauchen. Jetzt hören sie von Jesus und einer Auferstehung. Auferstehung heißt auf Griechisch Anastasis. Und so liegt es nahe, dass manche glauben, man habe es mit Jesus als Gott zu tun und seine göttliche Gemahlin Anastasis. Kommen wir zum Vers 19 bis 21 und lese daraus vor. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Offensichtlich hat dann doch die Neugier bei den Athenern gesiegt, als sie ihn mit zum Areopag nahmen, um mehr von ihm zu erfahren. Lukas als Schreiber der Apostelgeschichte lässt es sich dann auch nicht nehmen, im Vers 21 die extreme Neugier der Athener Bürger nochmal extra zu betonen. Außerdem scheinen die Zuhörer auch nicht recht schlau aus den Ausführungen des Paulus geworden zu sein. Sie wollen nun nochmal genau hören, was das für eine neue Glaubenslehre ist und was es damit auf sich hat. Zum Vers 22, ich lese vor. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Nun steht Paulus auf dem Areopag. Bei dem Areopag handelt es sich um einen Hügel unterhalb der Akropolis. Akropolis kennt ja jeder in Athen. Und in den früheren Zeiten von Athen befand sich dann auf diesem Areopag, auf diesem Hügel, war dort der Rats- und Gerichtssitz der Stadt. Und zum Zeitpunkt, als Paulus nun in Athen war, da nutzte man offensichtlich noch diesen Areopag als offiziellen Versammlungsraum und der bot so circa 100 Personen Platz. Er spricht jetzt die Versammlung nicht so wie üblich mit Brüder an, so hat er nämlich nur Juden, Gottesfürchtige und Christen angesprochen. Paulus' Ansprache mit ihr Männer von Athen klärt natürlich sofort die Verhältnisse. Die weitere Aussage, dass er sieht, dass sie ihre Götter sehr verehren, ist sicherlich nicht positiv von Paulus gemeint. Aber offensichtlich der Beginn, sage ich mal, eines geschickten evangelistischen Schachzuges. Ne? Denn er sagt im Vers 23 weiter, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus begegnet hier diesen Menschen in Athen nicht mit der Haltung, dass sie sowieso alles nur Heiden sind und eigentlich gar keine Ahnung haben und nichts wissen. Das tut er nicht. Er sieht vielmehr, dass sie ein frommes Volk sind, welche offensichtlich verschiedene Götter verehren und ein gläubiges Volk, allerdings jetzt in Anführungsstrichen, das jedem Gott seinen eigenen Tempel auch baut. Falls sie aber irgendeinen Gott mal vergessen haben sollten, den sie noch nicht kennen, wird auch für diesen Gott sicherheitshalber dann ein Tempel gebaut. Man möchte sich es ja nicht dann mit dem verderben unbedingt, ne? Den man noch nicht kennt, den Gott. Und Paulus erkennt hier dann auch bei den Athenern so eine gewisse Frömmigkeit, auch mit Anführungsstrichen. Ne? Er erkennt auch, dass sie teilweise verunsichert sind. Wenn es nun noch mehr Götter gibt, was passiert, wenn wir einen übersehen oder vergessen hat? Ne? Auf diese Verunsicherung der Athener baut Paulus auf und gibt ihnen Sicherheit mit den Worten, jetzt kommt die Verse 24 bis 32, das ist die längere Textpassage. Ich lese sie ruhig nochmal vor. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von allen jeden unter uns. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den... Oh, den hatten wir schon. Sorry. So, Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Und die Menschen hörten ihm zu. Sie sind interessiert und neugierig, aber nur bis zu einem gewissen Punkt sind sie das. Als Paulus von der Auferstehung spricht, verspotten sie ihn und vertrösten ihn auf ein andermal. Was ist passiert? Warum reagieren die Zuhörer beim Thema Auferstehung auf einmal so heftig? Die Griechen haben gemerkt, dass es hier nicht nur um eine interessante neue Lehre geht, sondern dass es hier um das Ganze geht. Wenn nämlich das stimmt, was dieser Paulus sagt, dann lebt Christus und ist ewig da. Dann sind alle Antworten hinfällig. Dann ist Christus die Antwort auf alle meine Sehnsüchte. Dann kann ich diese Botschaft nicht einfach einordnen in die Beliebigkeit aller Weltanschauung. Dann muss ich mich entscheiden. Und so reagieren die einen mit Spott und die anderen ausweichend. Komme ich zum Vers 33. Kurz und knapp. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Ein ganz kurzer, einfacher Satz in der Apostelgeschichte. Eigentlich ein bisschen verwunderlich, so kurz. Die anderen sind umfangreicher, die Verse. Während es unter den Juden und Gottesfürchtigen in der Vergangenheit zu massenhaften Bekehrungen gekommen ist, bleibt dies hier unter reinen Heiden aus. Paulus geht aus ihrer Mitte weg und versucht auch kein weiteres Gespräch mehr zustande zu bekommen. Das hat nichts damit zu tun, dass er als Apostel, genau wie die anderen Verkündiger Jesu Christi auch, nicht bereit ist, das Evangelium bis zum letzten Einsatz auch seines Lebens zu verkündigen. Es geht hier vielmehr darum, dass das Evangelium nicht um jeden Preis an den Mann zu bringen ist und dass das quasi in so eine Art Hinterherlaufen endet. Das soll es nicht sein. Und so geht Paulus aus ihrer Mitte weg. Diese Menschen wissen nun um die ganze Größe der göttlichen Gnade und wer sie nicht haben will, der muss in seinen Tod laufen. Nicht umsonst hat Paulus im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 8, an die Korinther geschrieben: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Torheit kann man heute übersetzen mit Dummheit. Also es müsste dann lauten: Das Wort vom Kreuz ist denen eine Dummheit, die verloren werden. Sie halten das Wort vom Kreuz für dumm. Jeder Mensch hat die freie Willensentscheidung, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, weil Gott keine Menschen als Marionetten haben will, an denen er beliebig an den Fäden ziehen kann und sie machen das, was er möchte. Das will Gott nicht. Aber nun kommt doch noch das Erstaunliche. Und dann kommen wir zum Vers 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. In dieser hoffnungslosen und für Paulus sicherlich auch enttäuschenden Situation kommen doch überraschend noch einige Menschen zum Glauben. Gott vollbringt dieses kleine Wunder, das sich doch noch aus dieser spottenden und aus Ablehnung eingestellten Ansammlung von Athenern eine kleine Schar von 9 Gläubigen herauskristallisiert. Und nun kommen wir zurück in die heutige Zeit. Auch heute, 2000 Jahre später, suchen die Menschen immer noch nach Antworten. Und zwar nach Antworten auf ihre Sehnsüchte. Nach einem glücklichen, zufriedenen und erfüllten Leben. Aber auch nach Antworten auf den Sinn des Lebens. Dazu kann ganz besonders in schweren Zeiten oder Not können da Dinge gehören, zum Beispiel, wo wir traurig sind über den Verlust eines geliebten Menschen, Krankheit uns heimsucht und Gefühle der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit uns beherrschen. Was ist dann? Was glauben wir? Ist die Botschaft vom auferstandenen Christus auch heute noch die Antwort auf die Sehnsüchte unserer Zeit? Meine Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Wir können die Antworten auf die Sehnsüchte der Menschen liefern. Das können wir. Wir haben die Möglichkeit, die Botschaft Christi durch einfache Bekenntnisse des Glaubens am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Freundeskreis weiterzutragen. Natürlich ist das manchmal auch nicht ganz einfach und da ist auch manchmal unsere Fantasie gefragt, wie bei Paulus jetzt auch, um nicht auf alten Wegen zu erstarren, sondern in der Liebe neue Wege und Möglichkeiten zu finden, um die alte, ewige Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Und nun überlegt, wie ihr die Botschaft ins Leben und Herz eines anderen Menschen bringen könnt und in diese Welt, weil diese Welt sucht nach Antworten auf ihre Sehnsüchte. Kannst du sie ihr vorenthalten? Amen.